Punkt 33, vereinbarte Debatte zum Tag der Menschenrechte. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich sehe, alle haben ihre Plätze eingenommen. Ich bitte um etwas Ruhe für den ersten Redner und ich eröffne die Aussprache. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Norbert Maria Altenkamp.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Menschenrechte sind seit nunmehr 77 Jahren das Fundament der regelbasierten internationalen Wertordnung. Doch die Angriffe auf unser Wertefundament und auf unsere Sicherheit durch autoritäre Regime werden schärfer und zielgerichteter. Die Verteidigung der Menschenrechte ist zu einer enormen Herausforderung der liberalen Demokratien geworden. Ihre Gegner nutzen unter anderem gezielte Desinformationskampagnen, um das Vertrauen in Fakten, in Institutionen, in die Presse und die Politik zu demontieren. Sie kommen von außen und sie agieren von innen als Handlanger autokratischer Regierungen in Europa und in Deutschland. Eines der arglistigsten und höchst gefährlichen Werkzeuge von Diktatoren und Autokraten sind grenzüberschreitende Eingriffe in grundlegende Menschenrechte. Das ist transnationale Repression. Journalisten, Dissidenten und Menschenrechtsverteidiger, die ihre Heimatländer verlassen mussten, weil ihnen dort Verfolgung, Inhaftierung oder gar der Tod droht und in einem anderen Land Zuflucht gefunden haben. Sie sehen sich auch dort weiter Bedrohungen und Schikanen ausgesetzt, eben von genau jenen, denen sie geglaubt haben, entkommen zu sein. Welche Angst, welche Verzweiflung muss das auslösen, wenn Einschüchterung, Diffamierung und Belästigung im Netz oder auf der Straße einfach weitergehen? Wenn man selbst und die in Sicherheit geglaubten Familienmitglieder im Exil in einem demokratischen Rechtsstaat nicht zur Ruhe kommen können? Und wenn auch in der Heimat die Zurückgelassenen Ziel und Mittel der Pressung werden? Der lange Arm der Verfolger reicht bis in die EU-Staaten, bis nach Deutschland hinein. Zu den Betroffenen zählen auch Forscherinnen und Forscher und Forschungsinstitute, die Menschenrechtsverletzungen in autokratischen Staaten untersuchen. Dieser Bedrohung müssen wir begegnen. Denn transnationale Repression richtet sich in ihrer zerstörerischen Kraft gegen den einzelnen Menschen und verletzt damit seine individuellen Menschenrechte. Gleichzeitig ist dieses perfide Werkzeug ein Angriff auf unsere Rechtsstaatlichkeit, auf unsere innere Sicherheit und auf unsere Demokratie. Es ist ein Teil des Instrumentenkastens der gezielten Angriffe auf die regelbasierte internationale Weltordnung. Normen und Werte unserer liberalen Demokratie werden infrage gestellt, und das ist völlig offen und ungeniert. Neben China und Russland zählen der Iran, Ägypten, die Türkei, aber auch kleinere Staaten wie Vietnam oder Ruanda zu den Staaten, die transnationale Repression zur Verfolgung Andersdenkender nutzen. Glücklicherweise ist in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Gefahr der transnationalen Repression gestiegen. Wir brauchen aber mehr als die Anerkennung des Problems. Wir müssen handeln. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, mit Nichtregierungsorganisationen und mit Experten. Wir brauchen einen integrierten Ansatz, um die Betroffenen in unserem Land zu schützen und den Tätern das Handwerk zu legen. Wichtig ist eine Anlaufstelle für die Verfolgten mit der Dokumentation aller Fälle, um ihren Schutz zu organisieren und sicherzustellen. Ebenso müssen wir unsere Sicherheitskräfte auf allen Ebenen schulen und sensibilisieren, damit Opfer ernst genommen werden und geschützt werden können. Geprüft werden muss auch, ob Anpassungen unseres Strafgesetzbuches vorgenommen werden müssen. Weil diese Art von Repression gerade nicht an Grenzen Halt macht, brauchen wir auch eine EU-Strategie zur Harmonisierung der Gegenmaßnahmen auf nationaler Ebene der Mitgliedstaaten. Ich will zum Schluss mit den Zeilen unseres Koalitionsvertrages schließen. Allen Versuchen, global Freiheits- und Menschenrechte aufzuweichen, Menschenrechtsverteidiger und Zivilgesellschaft einzuschränken, treten wir entschlossen entgegen. Transnationale Repression durch autoritäre Staaten in Deutschland werden wir wirksam begegnen. Herzlichen Dank.
Jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Rainer Rothfuß.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Am 10.12. begehen wir den 77. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist ein Fundament für eine regelbasierte internationale Ordnung, die funktionieren könnte. Und wir als Alternative für Deutschland, wir stehen felsenfest auf der Seite der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und wollen zu deren Durchsetzung beitragen. Jetzt ist es aber so, dass das nicht nur ein Feiertag ist, der 10. Dezember, sondern es gibt auch gravierende Bedrohungen dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und eine davon ist zum Beispiel die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Sie wurde am 5. August 1990 verkündet, 42 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und sie läuft dieser allgemeinen Menschenrechtserklärung diametral zuwider. Ich möchte hier einfach nur beispielhaft zitieren. In Artikel 2 heißt es in dieser Kairoer Erklärung, es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt. Jetzt ist es nun mal so, dass in allen vier sunnitischen Rechtsschulen des Islam auf Apostasie, sprich auf Abfall vom islamischen Glauben, die Todesstrafe steht. Es ist Gott sei Dank so, dass diese Rechtsschulen sich in ihren Ländern in der Regel nicht durchsetzen, dass das nicht ausgeführt wird. Aber als Rahmen für zivilgesellschaftliche Vorgänge wie Ehrenmord in der Familie wird diese Scharia-Rechtsprechung hergenommen und ist deswegen eine Bedrohung für die allgemeinen Menschenrechte. Ich möchte aber auch noch auf einen Punkt kommen, wo wir als Westen nicht zu feiern haben. Und das ist Verstöße gegen Artikel 22 und 25 der allgemeinen Menschenrechtserklärung. Und hier möchte ich ansprechen die Thematik der Sanktionspolitik. In der EU hat sich mittlerweile die Sanktionspolitik als quasi natürliches Instrument im außenpolitischen Instrumentenkasten etabliert. Das ist falsch. Nur Sanktionen, die vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werden, sind völkerrechtskonform. Und der brasilianische Botschafter hat es mir erst am Dienstagabend gesagt in einem Gespräch, Brasilien unterstützt grundsätzlich nur Sanktionen, wenn sie vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werden. Vom Westen unilateral erlassene Sanktionen, sei es von den USA oder von der EU, sind aber so wirksam, dass man sagen muss, Sanktionen töten. Und es gibt dazu eine Studie von der University of Denver, die veröffentlicht wurde im August diesen Jahres in The Lancet Global Health, die ergeben hat, dass 564.000 Menschen pro Jahr an dieser Sanktionspolitik sterben, fünfmal so viel wie in allen Kriegen weltweit zusammengerechnet, dass 51% der Todesopfer dieser Sanktionen unter 5 Jahre alt sind, 1,2 Millionen Kinder seit 2012. Professor Rodriguez hat hier einer Arbeitsgruppe vorgesessen, die diese Ergebnisse erbracht hat. Und da müssen wir doch sagen, als Westen, wenn wir diese regelbasierte Ordnung aufrechterhalten wollen, dann müssen wir dringend an die Sanktionspolitik ran. Und ich möchte noch aufrufen dazu, dass die Religionsfreiheit stärker geschützt werden muss, auch gerade in Ländern wie Syrien. Da ruft CSI auf, Christian Solidarity International, dass Suleiman Khalil, der Bürgermeister der christlichen Stadt Sadat, endlich befreit werden möge. Wenn wir jetzt die Sanktionen aufheben gegen das syrische Regime, dann sollten wir darauf drängen, dass wenigstens solche Dinge umgesetzt werden und Religionsfreiheit für religiöse Minderheiten in Syrien realisiert werden. Vielen herzlichen Dank.
Als nächste Rednerin rufe ich auf für die SPD-Fraktion die Abgeordnete Gabriela Heinrich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Vor 80 Jahren begann in Nürnberg das, was wir heute als modernes Völkerstrafrecht kennen. Erstmal standen führende Verantwortliche für systematische Verbrechen vor einem internationalen Gericht. Es war der Anfang eines neuen Versprechens. Das schwerste Verbrechen benannt, verfolgt und geahndet werden. Aus diesem Neubeginn erwuchs ein Maßstab, der bis heute gilt. Menschenrechte gelten für alle, überall. Wer über Menschenrechte spricht, spricht nicht über abstrakte Prinzipien, sondern über das Leben von Menschen. Darüber, ob sie sicher sind, ob sie sagen dürfen, was sie denken, ob sie sein dürfen, wer sie sind. Ob sie in Frieden aufwachsen können. Darauf beruht unsere Weltordnung eigentlich. Aber überall müssen Menschen mutig für Freiheit und Würde kämpfen. Wir erleben, wie Zivilgesellschaften unterdrückt, Freiheitsrechte abgebaut und Oppositionelle verfolgt werden. Und besonders dort, wo Konflikte toben, wird eine Form von Gewalt sichtbar, über die viel zu selten gesprochen wird. Sexualisierte Gewalt. Als Mittel der Kriegsführung, als Strategie, die Betroffene demütigt, Gemeinschaften zerbricht und Generationen traumatisiert. Im Sudan, in der Ukraine, in der Demokratischen Republik Kongo gleichen sich die Berichte. Körper werden zu Schlachtfeldern gemacht und Täter, die darauf setzen, dass sie nie zur Rechenschaft gezogen werden. Sexualisierte Gewalt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist kein Nebenkriegsschauplatz. Zu oft bleibt sie aber straflos. Wir müssen darüber sprechen, wie wir Straflosigkeit durchbrechen können, auch dann, wenn Gewalt systematisch von Organisationen oder bewaffneten Gruppen eingesetzt wird und nicht einzelnen Tätern nachgewiesen werden kann. Dafür brauchen wir Strukturen, die dokumentieren, die Betroffene unterstützen und Wege zu Ermittlungen öffnen. Und es braucht einen offenen Blick darauf, wie wir internationales Recht weiterentwickeln, damit das Recht auch dort greifen kann, wo Gewalt gemeinschaftlich organisiert wird. Deshalb müssen wir das Netz der Rechtsstaatlichkeit schützen, hierzulande und weltweit. Nur so tragen wir das Versprechen weiter, das vor 80 Jahren in Nürnberg formuliert wurde. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Max Lux.
Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gabriela Heinrich, lieber Norbert Altenkamp, das waren richtig starke Reden aus der Koalition, die wir hier gehört haben. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für die Kollegialität im Ausschuss, die wir interfraktionell in der Menschenrechtspolitik haben. Und ich finde, das zeichnet unser Haus auch wirklich aus. Mein Gefühl spräche deshalb sehr für eine versöhnliche Rede. Nur leider müssen wir beim Blick auf das Regierungshandeln festhalten, dass das alles andere als versöhnlich ist mit Blick auf die Menschenrechtspolitik. Es ist eine Kleinigkeit, wenn die Bundesregierung die Stellen bei ihrem eigenen Beauftragten für Menschenrechte und humanitäre Hilfe völlig zusammenstreicht. Es ist aber keine, ja, von 4 Stellen, glaube ich, auf eine einzige Stelle, die noch geblieben ist beim Beauftragten für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist allerdings keine Kleinigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn mich meine Nachbarn in Bochum-Stahlhausen auf der Straße ansprechen und mich fragen, Max, so wie ich aussehe, gehöre ich da eigentlich noch zum Stadtbild? Es ist keine Kleinigkeit, wenn der Rassismus in Deutschland zunimmt und der Kanzler sich diskursiv daran beteiligt. Jedes Kind in unserem Land, ob es Murat, Merve, Max oder Maria heißt, gehört zum Stadtbild. Und ich finde, Herr Bundeskanzler, der Tag der Menschenrechte wäre ein guter Tag, um sich für Ihre Äußerung zu entschuldigen. Es ist etwas ins Rutschen geraten in der Menschenrechtspolitik, wenn der Außenminister der deutsche Außenminister hier durch dieses Haus, durch unser Haus, das Parlament, den türkischen Außenminister durch die Kuppel führt, dabei Selfies macht, lächelnde Videos und keine öffentlichen Worte findet zu den vielen Menschen, die unschuldig in den Knästen von Erdogan sitzen. Und deswegen sage ich hier heute vom Redepult des Deutschen Bundestages, Herr Außenminister, stellen Sie sich endlich an die Seite von Herrn Demirtas, von Herrn İmamoğlu, von Herrn Kavala, von den vielen politischen Gefangenen in der Türkei, die in Erdogans Knästen sitzen, und hören Sie endlich auf mit der Lieferung von Eurofightern für Herrn Erdogan. Wir schauen in die Welt und wir sehen verschiedenste Konfliktherde. Einer dieser Konfliktherde in der Welt ist heute immer noch Syrien. In Syrien sind die Minderheiten massivsten Bedrohungen ausgesetzt. Der Außenminister hat die richtigen Worte dazu gefunden, dass man Menschen nicht in eine solche Region abschieben kann. Und was ich von Ihnen
verlange, Herr Lux, ich habe die Redezeit angehalten. Es gibt eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Möchten Sie die zulassen?
Gerne.
Ja, Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Frage zugelassen haben. Sie haben eben Herrn Bundeskanzler vorgeworfen, dass er mit seinem Nebensatz sozusagen eine Menschenrechtsverletzung begangen hätte und damit auch die Migranten pauschal sozusagen verurteilt hätte. Ich möchte anmerken, dass ich, wie Sie sehen, auch ein Migrant bin, und ich habe mich durch Herrn Bundeskanzler überhaupt nicht angesprochen gefühlt habe. Herr Bundeskanzler hat vielmehr die Missstände in Großstädten angesprochen, die leider zu der Realität unserer Großstädten gehört. Und übrigens 65% der Bevölkerung auch diese Meinung teilen. Das wollte ich anmerken und bitten, dass eine Unterstellung vermeiden, dass der Bundeskanzler hier pauschal die Migranten verurteilt wollte und damit möglicherweise eine Menschenrechtsverletzung begangen
hätte.
Kommen
Sie bitte zum Ende. Also,
verehrter Kollege, wenn Sie Gelassenheit in der Debatte verlangen, dann sollten Sie diese Gelassenheit auch selber aufbringen. Ich habe dem Bundeskanzler keine aktive Menschenrechtsverletzung unterstellt. Was ich dem Herrn Bundeskanzler vorgeworfen habe, ist das, was Menschen sehr konkret im Alltag mir in meiner Großstadt berichtet haben, nämlich, dass sie das Gefühl haben, der Kanzler grenzt sie aus, der Kanzler sieht Menschen pauschal als Problem im Stadtbild. Und auch wenn Sie diese Einschätzung nicht teilen, dann bitte ich Sie doch, sich damit auseinanderzusetzen. Denn ich weiß doch, Sie sind auch ein anständiger Demokrat. Und Sie wollen doch, dass alle Kinder, die in diesem Land aufwachsen, sich auch als Kinder dieses Landes begreifen. Und das ist es, glaube ich, woran wir gemeinsam arbeiten müssen. Meine Damen und Herren, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir viele Konfliktherde und viele Probleme. Einer dieser Konfliktherde ist Syrien. Und ich will sehr klar sagen, ich schließe mich der Bewertung des Außenministers, der ersten Bewertung des Außenministers an, zu der Frage, ob man in diese Region abschieben kann. Man kann nicht in ein Land abschieben, das derzeit von einem Islamisten regiert wird, in dem Minderheiten nicht sicher sind, in dem Menschen keine Lebensbedingungen vorfinden. Gehen Sie einen Schritt aus der Unionsfraktion auf Ihren Außenminister zu. Ermöglichen Sie keine Abschiebung nach Syrien, meine Damen und Herren. Die Menschenrechte sind unser Fundament, müssen Fundament von allem sein. Das ist übrigens nicht meine Auffassung von den Grünen, das ist die Auffassung von Winston Churchill gewesen, und der war ja alles nur kein Grüner. Ich wünsche mir zum Tag der Menschenrechte, dass wir diese Auffassung ein Stück mehr, ein Stück ernsthafter, ein Stück substanzieller beherzigen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Abgeordnete Katrin Feil.
Ja, Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, liebe Zuschauerinnen, der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Das haben wir heute schon oft gehört. Dieser Gedenktag erinnert an die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Wozu wir bisher viel zu wenig gehört haben, das sind die WSK-Rechte, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Unter anderem das Menschenrecht auf Wohnen, das Menschenrecht auf Bildung, das Menschenrecht auf Gesundheit. Das sind Kernrechte des UN-Sozialpakts, und diesen hat Deutschland im Dezember 1973 ratifiziert. Aber wir sagen, Deutschland wird seiner menschenrechtlichen Verantwortung nicht gerecht. Die Mieten steigen und steigen. Bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Wohnraum wird zur Ware, zur Goldgrube für Spekulanten. In der Bildung gibt es keine echte Chancengleichheit. Der Bildungsabschluss hängt von der Herkunft ab, und Arbeiterkinder werden abgehängt. Kinder mit Migrationsgeschichte erst recht. Das Gesundheitssystem ist kaputtgespart. Gesetzliche Versicherte müssen sich Behandlungen und Arzttermine erkämpfen. Die Arbeitsbedingungen treiben Pflegekräfte in die Erschöpfung. Wer zugewandert, pflegebedürftig oder psychisch erkrankt ist oder im schlimmsten Fall alles zusammen, bleibt viel zu oft auf der Strecke. Über 13 Millionen BürgerInnen gelten aktuell als arm. Aber es gibt 1,6 Millionen Millionärinnen und Millionäre in Deutschland. Bei den WSK-Rechten muss die Regierung vor der eigenen Haustür kehren. Es gibt noch viel zu tun. Wir Linken helfen Ihnen da gerne mit unseren Initiativen weiter. Menschenrecht auf Wohnen, Mieten deckeln, sozialer Wohnungsbau massiv ausweiten, spekulativen Leerstand bekämpfen, große Wohnungskonzerne vergesellschaften, und unternehmen Sie endlich was gegen den Mietwucher. Menschenrecht auf Bildung, gebührenfreie Bildung ab der Kita, kostenfreies Mittagessen in allen Schulen und Kitas. Menschenrecht auf Gesundheit, Stärkung der solidarischen Krankenversicherung und Ende der Zweiklassengesellschaft. Rekommunalisierung der Gesundheitsversorgung und Abgeordnete, Beamte und Selbstständige in einer allgemeinen erwerbstätigen Versicherung einbeziehen. Solidarische Mindestrente, Rentenniveau auf 53% anheben. Sie alle müssen sich daran messen lassen, ob Sie diese Menschenrechte umsetzen. Wer von Menschenrechten spricht, muss dafür sorgen, dass niemand verdrängt wird, niemand friert, niemand an Armut, Krankheit oder fehlendem Zugang zur Bildung scheitert. Also ran an die Arbeit, tun Sie endlich was, damit Sie 2026 wieder in den Spiegel schauen können. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, der Tag der Menschenrechte am 10. Dezember erinnert an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 77 Jahren, die damals von der Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde. Sie gilt als die Magna Carta der Menschenrechte und hat viele Verfassungen, viele internationale Abkommen auch inspiriert, nicht zuletzt auch unser eigenes Grundgesetz, das ja wenige Jahre später beschlossen wurde und für unsere Bundesrepublik Grundrechte, Rechtsstaat und Demokratie festgeschrieben hat. Die Erklärung der Menschenrechte erkennt die universelle Menschenwürde und Grundrechte eines jeden Menschen an. Und universell, das heißt, sie gelten für jeden Menschen, allein deshalb, weil er Mensch ist. Unabhängig vor allem von Herkunft, von Religion, Alter, Geschlecht oder geschlechtlicher Identität. Menschenwürde ist überall da, wo menschliches Leben ist. Das ist keine biologistisch-naturalistische Fehleinschätzung, sondern seit 77 Jahren die Überzeugung der Vereinten Nationen. Und deshalb ist klar, dass Rassismus gegen Menschenwürde und Menschenrechte verstößt, Deshalb ist klar, dass Antisemitismus gegen Menschenrechte und Menschenwürde verstößt. Deshalb ist klar, dass strukturelle Gewalt gegen Frauen gegen Menschenwürde und Menschenrechte verstößt. Wir erleben weltweit, dass diese Rechte, obwohl sie überall gelten, trotzdem missachtet werden, vor allem in Kriegen und Bürgerkriegen von totalitären und terroristischen Regimen. Aber in aller Kürze möchte ich auch einen Sachverhalt ansprechen, wo wir in Deutschland Menschenwürde und Menschenrechte verletzt sehen. Und zwar, wenn hier zigtausende, vermutlich hunderttausende junge Frauen ohne wirksame Hilfe in der Prostitution alleingelassen werden. Zigtausende von denen wurden durch Täuschung, Drohung oder Gewalt in eine aussichtslose Situation gebracht. Zigtausende sind Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und zwar ausschließlich deshalb, weil es dafür eine Nachfrage gibt und weil andere daran verdienen. Aber das, was die Kunden für eine bezahlte Dienstleistung halten, ist aus Sicht dieser Betroffenen eine wiederholte Vergewaltigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland hat internationale Verpflichtungen übernommen. Die Istanbul-Konvention, die CEDAW-Konvention, Menschenhandelsrichtlinien der EU. Und sie alle verpflichten uns, hier tätig zu werden. Deshalb brauchen wir grundlegende Änderungen wie in Schweden, in Kanada oder in Frankreich. Hier müssen wir handeln und darauf kommen wir zurück. Ich freue mich darauf. Dankeschön.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Anna Rathert.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute über Menschenrechte sprechen, dann darf diese Debatte nicht von wohlfeilen Formeln geprägt sein, sondern von intellektueller Redlichkeit. Denn Menschenrechte schützt man nicht durch Pathos, sondern durch Mut, unbequeme Realitäten anzusprechen. Und meine Vorrednerin hat da ja einiges schon tatsächlich richtig genannt, aber es bleibt auch einiges noch im Verborgenen. Immer wieder erreichen uns Bilder aus Afghanistan von Massenhinrichtungen in Stadien und auch von islamistischer Gewalt im Sudan. Und all das löst sicherlich nicht nur in mir Schrecken aus. Aber wer über Menschenrechte spricht, der darf auch nicht die Anfänge eines politischen Islams verschweigen, der in Deutschland zunehmend Fuß fasst und vor dem viele Muslime vor Jahrzehnten nach Deutschland geflohen sind. Keine 5 Kilometer von hier, die Straße runter, wird ein homosexueller Berliner Grundschullehrer über Jahre von muslimischen Schülern beleidigt, bedroht und eingeschüchtert. Es fällt auch der Satz, der RBB berichtete darüber, geh weg, du Schwuler, hier ist der Islam der Chef. Und der deutsche Staat, der lässt ihn im Stich. Keine klare Intervention, keine Konsequenzen. Am Ende erkrankt dieser Lehrer vom Schutz seiner Menschenrechte keine Spur. Und da müsste man sich doch jetzt eigentlich längst fragen, woher kommt das? Doch genau diese Frage wird vermieden, denn es gibt einen blinden Fleck in der deutschen Menschenrechtsdebatte, und zwar genau die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, die mein Fraktionskollege gerade schon angesprochen hat. Man kann es nicht oft genug betonen. 57 Staaten, darunter zentrale Herkunftsländer der Migration nach Europa, stellen darin Menschenrechte unter den Vorbehalt der Scharia. Keine freie Religionswahl, eingeschränkte Meinungsfreiheit, reduzierte Frauenrechte und natürlich die religiös-kulturelle Ablehnung von Homosexualität eingeschlossen. Diese Erklärung ist nicht irgendein Dokument, sondern eine Werteordnung, die der unseren fundamental widerspricht. Und dennoch hören wir dazu von den Fraktionen, die sich sonst als große Feministen und LGBTQ-Beschützer inszenieren, nichts. Doch wer sich so geriert, wird erklären müssen, weshalb er eine Migrationspolitik unterstützt, die menschenrechtsrelevante Konflikte importiert. Diese Konflikte sind die direkte Folge politischer Entscheidungen, die Linke, Grüne, SPD und CDU, CSU mittragen, unterstützt von NGOs, die sie seit Jahren mit Steuergeldern alimentieren. Und das wird wohl auch eine Weile noch so bleiben, denn dieser politische Betrieb legitimiert sich schon lange nicht mehr über Ergebnisse wie Sicherheit, Stabilität oder Gerechtigkeit, sondern über sein moralisches Selbstbild. Solange ihm dies wichtiger ist als empirische Wirklichkeit, bleibt die Realität für ihn eine Bedrohung. Doch Menschenrechte werden nicht durch Selbstvergewisserung geschützt, sondern durch einen Staat, der Konflikte benennt, Grenzen setzt und seine Bürger verteidigt. Und so wie es aussieht, geht das nicht mit Ihnen allen, sondern nur mit uns, der Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Dr. Ralf Stegner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in 3 Tagen ist der 2. Advent, aber die Weltlage ist ganz anders als vom weihnachtlichen Frieden geprägt. An zu vielen Orten Hunger, Gewalt, Tod, Zerstörung, Terror und Krieg. Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust, über 1200 Ermordete. Der Krieg in Gaza, über 70.000 Tote, 70% davon Frauen und Kinder, Entzug von Medikamenten und Nahrungsmitteln als Kampf gegen Terrorismus. Im Sudan die größte humanitäre Katastrophe der Welt, 150.000 Tote, 12 Millionen auf der Flucht, das Massaker von Al-Fashir vor laufenden Kameras, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe überall. In der Ukraine 14.000 getötete Zivilisten durch Putins Angriffskrieg, hohe Dunkelziffern, hunderttausende tote Soldaten, ganze Landstriche verwüstet, von Minen verseucht, Kinder entführt. Das sind keine abstrakten Zahlen, das sind Menschen. Hinzu kommt das, woran wir uns trotzdem nicht gewöhnen dürfen. 673 Millionen Menschen hungern weltweit, 150 Millionen Kinder. Was machen wir? Wir halbieren die humanitäre Hilfe, wir streichen die Entwicklungszusammenarbeit zusammen und wir reihen uns in die Ansammlung der Staaten ein, die weniger tut statt mehr. Ich danke den Helferinnen und Helfern, die immer noch unter Einsatz ihres Lebens überall dort helfen und das teilweise tun. Und ich danke denen, wie Herr Carlucci oder andere, Frau Amsberg früher, Frau Kofler und andere, die sich eingesetzt haben dafür, dass die Menschenrechte eine Stimme haben in der Politik. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin seit wirklich über 30 Jahren robuster Parteipolitiker. Aber das Ausmaß an Zynismus und Empathielosigkeit, was wir gegenüber der Verletzung von Menschenrechten teilweise haben, dass wir das den einen zugestehen und den anderen überhaupt nicht, wie wir gerade gehört haben, dass wir nicht in der Lage sind zu verstehen, dass der Außenminister einfach recht hat mit dem, was er gesagt hat, als er in Syrien war. Dass wir nicht über Migrationspolitik reden sollen, sondern über Menschen, die flüchten vor Hunger, vor Zerstörung, vor Verfolgung, die mit ihren Kindern nicht das gerne tun, weil sie den Friedhof Mittelmeer kennenlernen wollen, sondern weil sie vor Verzweiflung unterwegs sind. Wir müssen Ihnen sagen, gerade wir Deutschen, nach dem, was wir angerichtet haben, haben in unserem Grundgesetz diesen wundervollen Artikel 1, den Satz 1, der die Lehre aus der Nazi-Barbarei ist. Der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet, die Würde aller Menschen ist unantastbar. Und das gilt überall, das gilt in unseren Dialogen. Und es gilt darüber, dass wir nicht fragen, können wir uns das leisten finanziell? Nein, wir können uns das finanziell nicht leisten, auch politisch nicht leisten, bei den Dingen zu bleiben, wie sie sind. Und dafür Konsens zu entwickeln, und die letzte Rede, die wir gerade haben, ist ja ein Beispiel dafür, so zu tun, als hätte man was mit Menschen gemein und dann nur in jedem Satz deutlich zu machen, die und wir. Für die einen gilt es, für die anderen nicht. Wir sprechen auch Ihnen die Menschenwürde nicht ab. Ich muss Ihnen nur ganz ehrlich sagen, wenn Sie was zu melden hätten, dann wäre es mit der Menschenwürde zappenduster in Deutschland. Das muss ich wirklich sagen. Und ein Letztes, was ich gerne sagen möchte. Wir sollten wirklich in der Weihnachtszeit, die wir jetzt haben, nicht kalt über das hinweggehen und über das christliche Menschenbild nicht lautstark sprechen, wenn wir das nicht in der Praxis auch beachten wollen. Ich finde, worauf wir uns gerade in dieser Zeit zurückbesinnen sollten, Frau Präsidentin, ist, die Menschenwürde und die Menschenrechte sollten der Kompass unserer praktischen Politik sein. Vielen herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Jonas Geißler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist völkerrechtlich nicht bindend. Und trotzdem ist sie eines der wichtigsten Dokumente der Menschheitsgeschichte. Sie ist nicht einklagbar, und doch muss sich jeder Staat, jede Gesellschaftsordnung und jede Zivilisation am Ende an ihr messen lassen. Sie wurde millionenfach gebeugt und missachtet, und doch steht sie als unumstößlicher Fels der Menschlichkeit zwischen all dem Leid, dem Elend und der Ungerechtigkeit in der Welt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte steht am Anfang der Vereinten Nationen. Im dritten Jahr dieser einen Welt, die sich vielleicht auch nur für einen kurzen Moment zusammengefunden hat, angesichts der Trümmerlandschaft des Zweiten Weltkriegs, angesichts einer Gesellschaftsordnung ohne Gewissen, ohne Gott und ohne Achtung vor der Würde des Menschen. Und für uns Deutsche können wir die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung in einem einzigen, wahrscheinlich dem schönsten Satz, der jemals in deutscher Sprache formuliert wurde, zusammenfassen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz leitet für uns das glücklichste Kapitel unserer Geschichte ein. 80 Jahre in Frieden, Jahrzehnte der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit, davon 35 Jahre in einem vereinten Deutschland. Aber so sehr dieser Satz auch dieses glücklichste Kapitel einleitet, hat er nicht für alle Menschen zu allen Zeitpunkten in unserem Land die gleiche Bedeutung gehabt. Ich sehe ganz bewusst auf das jahrzehntelange Ringen um die Gleichheit zwischen Mann und Frau, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich sehe auf das Recht eines jeden Menschen, dass er lieben darf, wen immer er will, gerade auch vor dem Gesetz. Und ich sehe auf das Recht auf freie Religionsausübung, wo es mich wie viele andere in diesem Haus mit tiefster Scham erfüllt, wenn jüdische Synagogen heute wieder unter Polizeischutz stehen. Die Würde des Menschen ist und bleibt unantastbar. Aber dieser Satz ist nicht nur eine Grundlage, sondern er ist vor allen Dingen für uns alle eine Verpflichtung für die Zukunft. Dass wir ihn immer wieder neu mit Leben erfüllen, dass wir ihn immer wieder neu definieren, dass er Richtschnur unseres Handelns ist, aber vor allen Dingen auch der Auftrag, für alle Menschen in diesem Land vieles besser zu machen. Vielen Dank.
Und ich schließe zu diesem Tagesordnungspunkt die Aussprache. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12.